Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Ich habe zwei Rückmeldungen bekommen, die beides ins gleiche Horn stoßen oder in eine ähnliche Richtung gehen, aber dennoch unterschiedlicher nicht sein können. Beide fordern mehr Kritisches über Schweden ein. Einmal Esther, die schreibt als Reaktion auf die Folge über den Loppis, warum nicht mal eine kritische Folge über Schweden. Zum Beispiel über die 77 Rütninger, also die Schießereien oder die Schusswechsel, und 26 Dödade, also die Toten, allein in 2025. Oder über die typisch schwedische, extrem anti-israelische Berichterstattung des schwedischen Staatsfernsehens. Wieso sind die schwedischen Eliten eigentlich so israelfeindlich bis offen antisemitisch? Oder gar über die Hamas-Unterstützung der berühmtesten aller Schweden, Greta Thunberg. Erstmal vielen Dank, Esther, für diese Rückmeldungen. Und ja, das ist zum Beispiel was ganz sehr Interessantes, Auffälliges. Wird auch in Schweden durchaus kritisch oder kontrovers diskutiert. Das ist tatsächlich eine sehr deutliche, eher anti-israelische Berichterstattung, wenn es um den Gaza-Krieg geht, im schwedischen Staatsfernsehen SVT gibt. Das ist mittlerweile auch ja, durchaus auch nachgewiesen, gab es mehrere Untersuchungen und ist tatsächlich ein Problem. Und klar, die Schießereien, die sind natürlich ein ganz großes Problem, die nach wie vor allen Dingen Stockholm und Uppsala in diesen Regionen, da ist es ganz besonders extrem gerade, aber auch in anderen Städten, das nimmt eigentlich keine Stadt so richtig aus. Wichtige Themen, ich komme gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Das war die Rückmeldung von Esther, sehr sachlich die Frage gestellt, könnte man nicht mal was Kritisches über Schweden machen? Und dann habe ich noch eine andere Nachricht bekommen, ein Mann, der sich selber Sven Svensson nennt. Auch schon vielleicht so ein bisschen fragwürdig, wenn jemand ein solches Pseudonym verwendet und nicht mit Klarnamen agiert. Und der reagierte auf den Artikel, in dem ich beschrieb, von dem Gefühl des Daheimseins, wenn ich in Schweden bin. Und er reagierte damit und sagte, Elchkuss vermittle damit ein falsches Schwedenbild. Viele Auswanderer hätten ein solches Bild und würden dann scheitern. Vor allem, weil sie die Sprache nicht ordentlich kennen würden. Und das fand ich dann schon ein bisschen ja, irritierend und lustig. Ich weiß nicht genau, wie ich es einordnen kann. Da es im Artikel um mein subjektives Gefühl ging, wenn ich in Schweden bin. Es ging nicht ums Auswandern. Es ging nicht darum, dass ich irgendwie das Land verklärt habe, sondern es ging um mein subjektives Gefühl, dass ich, wenn ich in Schweden bin, mich irgendwie zu Hause fühle. Wenn ich Artikel übers Auswandern mache, egal welches Thema, egal mit welchen Gesprächspartnern, geht es eigentlich immer auch darum, wie wichtig es ist, die Sprache zu lernen, dass die Sprache die Grundlage ist für das erfolgreiche Auswandern. Das betone ich immer. In jedem Artikel übers Auswandern betone ich, wie wichtig es ist, sich gut vorzubereiten. Und dieser Sven Svensson, herzlichen Gruß an dich, wäre schön, das nächste Mal bitte mit Klarnamen, scheint nur einen Artikel genommen zu haben, um gar nicht im Blick zu haben, was Elchkuss eigentlich insgesamt macht, welche Position Elchkuss prinzipiell vertritt. Und nur aufgrund von einem einzigen Artikel, wo es um eine ganz subjektive Wahrnehmung, ein subjektives Gefühl ging, daraus dann irgendwie Kritik abzuleiten. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ich hatte sowieso den Eindruck, da will jemand einfach einen Link auf seinen eigenen Blog über Schweden generieren. Und deswegen wurde dieser Link dann schnell bei mir in die Kommentarspalten reingesetzt. So eine richtige, sachliche, fundierte Auseinandersetzung war das definitiv nicht. Und das ist dann, finde ich, schade, weil wenn Kritik, dann bitte auch fundiert. Und es ist, das hoffe ich zumindest, auch nicht so, dass ich hier irgendwie ein Bullerbü-Schwedenbild vermittle. Will ich überhaupt gar nicht. Keine rosarote Brille. Deswegen habe ich zum Beispiel im letzten Jahr meine Folge über die thailändische Bärenpflücker in Schweden gemacht. Wo Schweden ja ganz massiv in der Kritik steht, weil da vieles passiert, was so nicht passieren sollte. Oder wer Elchkuss unterstützt und regelmäßig die Nyheterna från Sverige anhört, der weiß, dass zum Beispiel die Schießereien, also hier, liebe Esther, unterstützt Elchkuss, dann kriegst du die Nyheterna från Sverige auf dein Ohr und dann wird da viel über die Schießereien in Schweden auch berichtet. Wenn wieder etwas passierte, dann taucht das in der Regel leider dann auch sehr häufig eben auf. Das heißt, Kritisches an Schweden wird von mir sehr wohl gesehen. Ich denke, ich bin sogar dem Land gegenüber ziemlich kritisch. Aber ich liebe das Land eben auch. Sonst wäre es wahrscheinlich auch schwer oder auch ein bisschen seltsam, über 200 Podcast-Folgen, unzählige Artikel, zu einem Land zu machen, wenn man es nicht irgendwie faszinierend findet. Deswegen wäre es komisch, seit 2017 einen Blog und seit 2021 einen Podcast zu haben, wenn man irgendwie das Land nur störend und problematisch fände. Das heißt, das Positive, das soll überwiegen, das ist auch gut so. Im Kern richtet sich dieser Podcast ja auch an Menschen, die vielleicht noch gar nicht so viel Kontakt zu Schweden haben, die mal Urlaub machen wollen in Schweden. Und wer Urlaub macht in Schweden, der muss nicht zwingend mit jeder Facette, auch mit den nicht so schönen Facetten in Berührung kommen. Das ist anders, wenn jemand auswandert. Da, denke ich, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man nicht blauäugig auswandert, dass man sich ein fundiertes Bild von einem Land macht, bevor man den Schritt wagt. Ansonsten ist schon die Gefahr, dass man da irgendwie herb enttäuscht wird. Aber wenn jemand eben 2 Wochen in Schweden Urlaub macht, dann will er eben gute Reisetipps haben. Dann will er wissen, wo es schön ist, wo es ganz besonders schön ist. Und deswegen ist das natürlich auch im Fokus. Aber, und das ist mir eben auch sehr, sehr wichtig, ich will eben kein Bullerbü-Schweden-Bild zeichnen. Das ist Schweden nämlich auch nicht. Das ist es schon lange nicht mehr. Vielleicht war es das auch noch nie. Vielleicht sind das eben nur Bilder, die aus Astrid Lindgren-Büchern stammen, die es vielleicht punktuell durchaus auch gibt. Aber im Großen und Ganzen ist es eben kein Bullerbü-Land. Auch kein gelobtes Land, wie man in manchen Schwedengruppen ab und zu mal liest. Es ist ein Land mit Vorzügen, vielen Vorzügen, aber eben auch Schwierigkeiten, Problemen im Land. Ja, und deswegen soll es heute mal darum gehen, um das, was eigentlich nicht so richtig gut läuft. War jetzt eine relativ lange Vorrede und ich danke auch beiden, auch Sven Svensson, auch wenn seine Kritik etwas, nicht so wahnsinnig fundiert, ich denke auch falsch ist. Auch vielen Dank für den Vorschlag von Esther, mal was Kritisches über Schweden zu machen. Das greife ich sehr, sehr gerne auf und will heute damit mal anfangen. Es gibt mehrere Probleme oder mehrere kritische Dinge an Schweden. Zum Beispiel die Politik der Bärenpflücker. Da verweise ich eben auf die Folge vom letzten Jahr. Oder auch die Probleme im Gesundheitswesen. Da habe ich auch schon 2 Folgen darüber gemacht, dass da eben manches gut läuft, aber eben manches auch gar nicht so gut. Die extrem langen Wartezeiten beispielsweise, wenn man eine Untersuchung oder auch eine Operation benötigt. Das ist ein Problem. Auch dazu habe ich Folgen gemacht. Auch die sind verlinkt. Und diese Probleme im Gesundheitssektor, das ist sicherlich eines von mehreren gravierenderen Problemen. Es gibt aber noch weitere. Für mich oder die ich so ein bisschen herausgefiltert habe, was so das Entscheidende ist oder wo die entscheidenden Schwierigkeiten, Probleme in Schweden zu finden sind, das sind neben diesem Gesundheitssektor, wo es durchaus einige Probleme gibt, natürlich und vor allen Dingen, wie von Esther auch angesprochen, die Bandenkriminalität. Darüber will ich auch bald eine eigene Folge machen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, ein unfassbar komplexes Thema. Es wird auch immer wieder, wie gesagt, auch in den Nyheterna, die eben für die Unterstützerinnen und Unterstützer gemacht werden, da wird es immer wieder auch angesprochen. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo es immer wieder so verschiedene Phasen, Entwicklungen gibt. Deswegen will ich da sehr fundiert vorgehen und deswegen dauert die wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber es wird eine Folge dazu geben. Die Bandenkriminalität ist ein riesiges Problem. Die neue Regierung ist ja auch angetreten, um hier mit mehr Härte gegen die Bandenkriminalität vorzugehen. So richtig funktioniert hat das bisher noch nicht, denn es ist nach wie vor ein großes Problem. Nicht mehr so ganz so heftig wie im Herbst 2023. Da war mal so ein Höhepunkt, wo es wirklich sehr, sehr viele, sehr regelmäßig Tote gab. Aber es ist nach wie vor ein enorm großes Problem. Gewalt geht aber nicht nur von den Banden aus, sondern auch von Rechtsextremisten. Und auch das ist ein riesiges Problem in Schweden, das oftmals so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Man will das nicht so richtig wahrhaben, dass man ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Aber das hat man heute, hatte man auch in der Vergangenheit. Zum Beispiel gibt es eine neonazistische Bewegung, Nordiska Motståndsrörelse, also die nordische Widerstandsbewegung, die ist lupenrein neonazistisch. Aber es gibt eben nicht nur die extremen, also die wirklich ganz extremen Neonazis, die wieder ein bisschen im Aufwind sind. Die waren lange Zeit, so in den 2010er Jahren, haben die an Mitglieder verloren. In den letzten Jahren haben sie wieder ein bisschen an Gewicht gewonnen. Aber es geht eben auch eher in diesem rechtspopulistischen, rechtskonservativen Bereich. Auch da gibt es eine große Stammwählerschaft, die Sverigedemokraterna, also die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten, ungefähr vergleichbar mit der AfD, aber dann doch auch nicht so ganz vergleichbar. Die haben eine stabile Wählerbasis von um die 18-20% in Schweden. Die Sverigedemokraterna im Unterschied zur AfD kommt sie aus dem Rechtsextremismus, hat extrem rechte Wurzeln, gibt sich mittlerweile aber gemäßigter, ist auch ein Stück weit gemäßigter, aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dann nach wie vor viele Menschen gibt, die islamfeindlich beispielsweise sind, die sehr, sehr stark ausländerfeindlich eingestellt sind. Da gibt es bei den Sozialdemokraten nach wie vor sehr viele, auch wenn sie sich so ein bisschen einen gemäßigteren Anstrich geben und auch sicherlich nicht mehr so radikal sind wie in den 1990er Jahren. Das auf gar keinen Fall. Aber sie sind eben trotzdem noch deutlich rechts oder sehr rechtskonservativ und eben in Teilen auch rechtsextrem. Die gibt es nach wie vor bei den Sozialdemokraten. Und die haben eine stabile Wählerbasis von 18-20%. Vorhin als ein Problem habe ich die Bandenkriminalität aufgeführt und die hängt auch zusammen, weil die Banden vor allen Dingen in den Vororten der Großstädte erfolgreich sind. Da können sie recht gut neue, junge Täter rekrutieren. Und das hat zu tun mit einer sehr starken Wohnsegregation oder so einer sozialen Segregation. Das heißt, dass es Stadtteile gibt mit einem extrem hohen Ausländeranteil, 80-90%. Aber es ist nicht nur eben das Problem des Ausländeranteils, sondern es ist vor allem das Problem, dass hier viele Menschen leben, deren Einkommen deutlich geringer ist, wo die Arbeitslosenquote höher ist, also wo die Perspektiven oftmals fehlen, wo auch die Integration nicht so läuft, wie sie laufen sollte, was sich so Submilieus, die relativ geschlossen sind, gebildet haben. Und diese soziale Segregation in Kombination eben mit fehlender Integration, die ist Nährboden, zum Beispiel für die Bandenkriminalität. Und das kann man in allen größeren Städten in Schweden beobachten. Dieses Problem ist immer mal wieder in früheren Folgen auch schon mal angeklungen, aber da will ich auch mal eine eigene Folge dazu machen. Dann haben wir die Probleme im Gesundheitssektor. Da verweise ich nochmal auf die Folge zur Gesundheitspolitik. Wir haben Probleme im Bildungssektor. Prinzipiell läuft in Schweden, was die Schule angeht, durchaus einiges gut und sehr gut und da ist Schweden nach wie vor vorbildlich. Aber es ist da einiges ins Rutschen geraten. Früher waren, also so bis in die 1990er Jahren, war Schweden eigentlich dafür bekannt, dass überall im Land die Ausbildung und damit auch die Bildungschancen ziemlich gleich waren. Die Unterschiede zwischen den Schulen waren relativ gering. Das ist mittlerweile deutlich anders geworden. Es gibt große Unterschiede zwischen den Schulen, was die Leistung, die Leistungsfähigkeit, die Qualität angeht. Und dann ist das große Problem die privaten Schulen. Das sind nicht die privaten Schulen das Problem, aber es gibt eben private Bildungskonzerne. Das sind wirklich Unternehmen und die erzielen Gewinn mit Bildung. Die bekommen staatliche Förderung und nehmen davon aber einiges an Gewinn mit. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, dass man mit der Bildung der Jugend Gewinne erzielt. Und da wollen alle mal immer so ein bisschen ran, aber irgendwie auch keiner so richtig. Das ist großes Thema in Schweden, sehr, sehr großes Thema. Aber dass man da irgendwie wirklich vorankommt, was verändert, das sehe ich bisher noch nicht. Dann Schweden wurde, ja, so seit den 1990er Jahren setzte eine enorm starke Liberalisierung ein im wirtschaftlichen Bereich. Schweden ist ein großes Paradies für all diejenigen, die Geld für sich arbeiten lassen wollen beispielsweise. Auch die Erben haben in Schweden eine ganz gute Situation. Das heißt, derjenige, der sich nicht über Arbeit ernähren muss, sondern über Geld, das irgendwo liegt oder investiert wird, der hat in Schweden relativ gute Grundvoraussetzungen. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Buch, Gierig Sverige, also das gierige Schweden, wo ein Wirtschaftsjournalist dieser ganzen Sache mal so ein bisschen auf die Spur geht, habe ich auch mal rezensiert in einer früheren Folge. Da ist einiges so in Schieflage geraten und es führt dazu, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, auch etwas, wofür Schweden ja lange Zeit bekannt war, dass diese Kluft eben keine Kluft war, dass es nicht so große Unterschiede gab, das ist mittlerweile nicht mehr so. Es gibt eben eine deutliche Kluft zwischen Arm und Reich. Der Anteil der Armen, die sind immer noch sozial relativ gut abgesichert, das ist der große Vorteil in Schweden, aber trotzdem gibt es eben auch viele Arme und es gibt immer mehr extrem Reiche. Und diese Kluft, die geht auseinander. Ein weiteres Problem oder für mich eine Schwierigkeit, das ist vielleicht eher was Subjektives, das würden andere vielleicht nicht als Problem bezeichnen, ist, dass es in Schweden einen ganz, ganz starken Kollektivismus gibt. Also eigentlich hat man einen starken Individualismus. Jeder kann in der Theorie zumindest leben und machen, wie er will. Das gilt für das Sexuelle, aber es gilt für alle Ebenen eigentlich und für alle Bereiche. Aber, und das kennen wir aus der Soziologie auch, es kann passieren, dass dort in den Ländern, wo ein sehr, sehr starker Individualismus vorherrscht, dass das wieder zu einem sehr starken Kollektivismus führt. Dass es dann eben Leitbilder gibt, wie man sich zu kleiden hat beispielsweise, wie man sich zu verhalten hat. Und dass da so ein großer Anpassungsdruck dann entsteht. Jeder hat zwar die Möglichkeiten, sich so zu kleiden, wie er will beispielsweise, aber es gibt dann eben Leitbilder und die wirken, die entwickeln eine große Wirkmacht. Und das ist in Schweden, finde ich, sehr, sehr deutlich. In der Theorie darf jeder leben und kann jeder leben, wie er will. In der Praxis aber gibt es schon so ganz starke normative Leitlinien, wie man sich zu verhalten hat, wie man sich zu kleiden hat, was angemessen ist oder was nicht angemessen ist. Es gibt relativ wenig so Submilieus beispielsweise. Die sind gar nicht so stark ausgeprägt in Schweden und so ein großer Anpassungszwang. So erlebe ich es zumindest. Könnten auch andere vielleicht anders erleben, aber ich sehe da schon einiges. Auch wenn ich so mit meinen Freunden in Schweden mich unterhalte, habe ich immer das Gefühl, da gibt es ganz viele so normative Vorstellung, wie man eben zu leben hat oder was eben ein gutes Leben ist oder wie man sich zu verhalten hat. Und dann als letztes Problem in Schweden, das ist die Wende in der Umwelt- und der Klimapolitik. Schweden war lange Zeit wirklich ein großer Vorreiter, was Umwelt- und Klimapolitik angeht. Und mittlerweile verfehlt Schweden alle Klimaziele. Die Politik der rechtskonservativen Regierung, die kann man eigentlich nicht anders als klimafeindlich beschreiben. Darunter fallen verschiedenste Dinge, dass man zum Beispiel die Beimischung von Biotreibstoff gesenkt hat, dass die Förderung von E-Autos ausgelaufen ist, dass Windparks, die Genehmigung für Windparks sehr, sehr, sehr stark erschwert werden. Da gibt es einige Dinge zu nennen und auch der massive Kahlschlag in den schwedischen Wäldern. Und das ist das heutige Thema. Jetzt habe ich sehr, sehr, sehr lange geredet, bis wir endlich zum heutigen Thema kommen. Aber das ist ein Problem, wie mit den schwedischen Wäldern umgegangen wird, die eigentlich so wichtig sind für Schweden. Die das Schwedenbild ja auch so prägen. Tiefe, endlose Wälder. Und wie mit denen umgegangen wird, das ist schon tatsächlich ein Problem, ein großes Problem. Ja, und darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ja, wir legen gleich los mit der schwedischen Waldpolitik. Davor aber noch meine Frage an dich. Hast du noch weitere Problemfelder entdeckt? Dann schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Was gefällt dir nicht so richtig gut an Schweden? Wo siehst du im gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, das ist erstmal egal, in welchem Bereich, wo siehst du problematische Entwicklungen oder Probleme in Schweden? Ja, wenn du mal im Norden warst, vor allen Dingen im Norden, gibt es auch im Süden auch solche Regionen, aber in Nordschweden gibt es sie sehr häufig. Dann hast du es schon gesehen. Riesige Weiten mit abgebrochenen Ästen, hier und da Baumstümpfen, ansonsten Kargheit. Durchzogen wird die öde Landschaft von provisorisch angelegten Wegen, auf denen die großen Maschinen wenige Tage zuvor einen Baum nach dem anderen herausgezogen haben. Jetzt mittlerweile sind die Arbeiter weitergezogen und zurück bleibt hier Brache, unwirtliches Land. Da, wo zuvor noch intakter Wald stand. Und solche Flächen, die sieht man in Nordschweden wirklich, wirklich häufig. Teilweise sind sie riesig, bis zum Horizont gehen sie. Per Kahlschlag, im schwedischen Kalhygge, werden hier die Wälder im großen Stil gerodet. Und dabei hat sich Schweden doch eigentlich im internationalen Vergleich, das habe ich vorhin schon gesagt, einen richtig guten Ruf in Bezug auf Naturschutz und nachhaltige Forstwirtschaft erarbeitet. Oder halt doch nicht? Oder ist das schon wieder vorbei? Die schwedische Forstwirtschaft sei nachhaltig. Das behaupten die schwedischen Holzfirmen, die sagen das. Andere, und die sind mittlerweile deutlich in der Mehrheit, die sagen genau das Gegenteil. Die schwedische Forstwirtschaft sei eine Bedrohung für das Ökosystem und die Biodiversität des Landes. Der Kahlschlag in den schwedischen Wäldern ist zu einer sehr umstrittenen Praxis geworden, die nicht nur die Natur, sondern auch die schwedische Gesellschaft wirklich tief spaltet. Ja, der Wald ist aber unglaublich wichtig. Schweden ist ein Land des Waldes. 70% ungefähr der schwedischen Landfläche ist mit Wäldern bedeckt. 28 Millionen Hektar. Das ist eine gigantisch große Zahl. Und der Wald ist nicht nur eine wirtschaftliche Ressource, sondern eben auch Teil der nationalen Identität. Das ist für die Schweden was Wichtiges, der Wald. Der bedeutet ihnen etwas. Aber eben auch wirtschaftlich ist der Wald sehr entscheidend. Der Forstsektor trägt wirklich erheblich zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Und die schwedischen Wälder sind weltweit für ihre hohe Holzproduktion bekannt. Schweden ist der zweitgrößte Exporteur von Holzprodukten in der Welt. Produziert werden Papier, Pappe, Holz, zum Beispiel auch für Holzhäuser, aber auch Biokraftstoff und. Hauptabnehmer ist die EU, also die meisten Exporte gehen in die EU, vor allem auch Deutschland. Deutschland ist ein großer Abnehmer von schwedischen Holzprodukten. Die schwedischen Wälder sind also wirtschaftlich für Schweden relevant und genau das macht es aber auch so schwierig, oder das ist das Problem. Daniel Rutschmann von der Naturschutzorganisation Rydderskogen, das ist eine Organisation, die sich eben dem Schutz des Waldes, also schütze den Wald, so heißt das wörtlich übersetzt, verschrieben hat. Der sagt gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass die meisten Wälder keine echten Wälder mehr seien, sondern reine Zellulosefarmen. Also da geht es nur noch darum, sie wirtschaftlich auszubeuten letztendlich und sie sind eben keine richtigen Wälder mehr. Der schwedische Naturwald, der verschwindet in rasend schnellem Tempo. Und besonders schnell und effektiv geht dies eben mit Kahlschlag. Beim Kahlschlag, wie gesagt, im Schwedischen heißt das Kalhygge, da werden große Flächen von Wald in einem einzigen Arbeitsgang abgeholzt. Also es werden nicht eben einzelne Bäume gezielt entnommen, sondern es wird radikal platt gemacht. Und diese Methode, die wird in Schweden so seit den 1950er Jahren angewendet, hat in den letzten Jahrzehnten wirklich zunehmend an Bedeutung gewonnen, weil sie aus wirtschaftlicher Sicht als besonders kostengünstig und effizient gilt. Man kann eben da rein alles platt machen und dann dieses Holz rausholen. Und wenn man eben gezielt einzelne Bäume herausholen würde, dann müsste man viel komplizierter arbeiten, bräuchte andere Maschinen. Es ist natürlich auch nicht die Menge, die man dann aus dem Wald herausholen kann, wie beim Kahlschlag. Ja, und die Maschinen, die den Wald in kürzester Zeit roden, die hinterlassen auf den abgeholzten Flächen nur noch kahle, zerstörte Landschaften. Es wird argumentiert, dass der Kahlschlag notwendig sei, um die Forstwirtschaft irgendwie profitabel zu halten und die Nachfrage nach Holzprodukten zu befriedigen. Und das ist sicherlich natürlich auch ein Argument, das ist schon klar. Aber diese Ansicht wird von immer mehr Naturschutzorganisationen, von Umweltexperten und auch vielen Wissenschaftlern, die sich mit Forstwirtschaft auseinandersetzen, vehement in Frage gestellt. Denn der Kahlschlag hat weitreichende Folgen für das Ökosystem der Wälder und die Tiere, die darin leben. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass die Wälder wachsen in Schweden. Das war lange Zeit so. Lange Zeit war es so, dass sie trotz der Kahlschlagspolitik der schwedischen Wälder wuchsen. Nicht nur flächenmäßig, sondern auch hinsichtlich des Volumens. Gerade was aber die Fläche angeht, da ist es mittlerweile vorbei. Da schwindet der schwedische Wald. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass der Kahlschlag die gesamte Struktur eines Waldes verändert. Sie führt zu einer drastischen Verschlechterung des Lebensraums für viele Tiere und Pflanzen und vor allem alte Wälder, die eine hohe Biodiversität beherbergen, die sind besonders gefährdet. Weil wenn ein Wald, der sich über Jahrhunderte entwickelt hat, und wenn der platt gemacht wird, dann braucht es eben wieder Jahrhunderte, bis er sich wieder genauso entwickelt, wie er davor war. Wenn also diese großen Flächen auf einmal abgeholzt werden, dann geht nicht nur der Lebensraum vieler gefährdeter Arten verloren, sondern auch die natürlichen Regenerationsprozesse der Wälder. Die werden völlig gestört. Wälder sind sehr komplexe Ökosysteme. Über Jahrhunderte entwickeln sie sich, entwickeln da auch eine reiche Pflanzen- und Tierwelt. Die etabliert sich hier so nach und nach. Und wenn man Kahlschlag macht, dann wird diese Entwicklung eben mit einem Schlag vollkommen abgewürgt. Was über Jahrhunderte gewachsen ist, auch in einem oftmals guten Gleichgewicht entstand, das wird einfach weggemacht. Es wird aber auch nicht nur das Holz entfernt, es wird auch die Bodenstruktur dadurch verändert. Die Nährstoffversorgung im Boden wird beeinträchtigt. Das heißt, es gibt massive andere Störungen in der Natur. Der Boden, der zuvor von Pflanzen und Bäumen stabilisiert wurde, der kann durch den Verlust der Vegetation anfällig für Erosion werden. Das ist ein Problem, gerade in Hanglagen. Es kann also mehr zu Hangrutschen beispielsweise kommen. Auch sowas ist möglich. Und darüber hinaus sind eben viele Tiere, die in den schwedischen Wäldern leben, zum Beispiel der Luchs, der Braunbär, der Dachs, aber viele, viele kleine Tiere auch, die sind auf ganz spezifische Waldstrukturen angewiesen, die eben durch den Kahlschlag auch zerstört werden. Diese Tiere verlieren ihre Lebensgrundlage, finden oftmals keinen Ersatz für ihre Nahrungsquellen oder auch für ihre Verstecke in den gerodeten Wäldern. SLU, die Svenska Lantbruksuniversitet, also die schwedische Landwirtschaftsuniversität, sicherlich durchaus ja auch interessiert an Landwirtschaft, an Forstwirtschaft. Das heißt, keine Institution, die sie jetzt nur den Schutz der Wälder auf die Fahnen geschrieben haben. Die schreibt in einem Rapport, Många utvärderingar visar att det är illa ställt med den biologiska mångfalden i våra skogar. Det beror främst på ett intensivt skogsbruk. Avverkning bedöms påverka flest rödlistade arter. Skog idag är ofta likåldrig, mer sluten, har få gamla trä och har inte mycket naturligt skapat grovdöd ved. Also viele Untersuchungen zeigen, dass es mit der biologischen Vielfalt in unseren Wäldern schlecht bestellt ist. Das liegt hauptsächlich an der intensiven Forstwirtschaft. Die Abholzung beeinflusst die meisten rot gelisteten Tierarten. Der heutige Wald ist meist gleich alt, viel geschlossener, hat nur wenige alte Bäume und hat nur wenig natürlich geschaffenes Totholz. Die rote Liste gefährdeter Arten, was hier gerade angesprochen wird, die umfasst Tierarten, die besonders geschützt werden müssen, weil ihr Bestand entweder dramatisch sinkt oder weil der Bestand bereits sehr klein ist. Und in Schweden geht die SLU davon aus, dass 40% aller rot gelisteten Arten an den Wald geknüpft sind und damit natürlich auch durch Veränderungen im Wald massiv bedroht sind. Oder anders ausgedrückt, der radikale Kahlschlag ist einer der Hauptgründe, weshalb Tierarten, die im Wald zu Hause sind, auf die rote Liste in Schweden kommen. Diese Tierarten, die leben oft in alten Wäldern, die durchaus auch schon früher waldwirtschaftlich genutzt wurde. Das heißt, es ist nicht das Problem, dass man Wälder auch wirtschaftlich nutzt. Das war schon immer der Fall. Aber eben nicht in dem intensiven Maße wie heute. Jetzt werden die Wälder radikal abgeholzt und zwar werden dann neue Bäume angepflanzt. Oft sind das aber reine Monokulturen aus schnell wachsenden Tannen, also schwedisch Gran, oder Kiefern, Tall. Beide Baumarten, die kommen in den borealen Regionen in Nordschweden also durchaus viel vor. Das heißt, sie machen schon den Hauptanteil an den Bäumen in den schwedischen Wäldern, aber ihr Anteil steigt eben nun noch mehr. Und ehe sich in diesen Wäldern wieder irgendwie eine reiche Tier- oder Pflanzenwelt etablieren kann, da werden sie erneut abgeholzt. Das heißt, dieses Argument, ja, wir pflanzen ja nach, und da kann sich was Neues entwickeln, das zieht einfach nicht, weil die Wälder ganz schnell wieder abgeholzt werden. Man pflanzt ja extra Bäume, die schnell wachsen, damit man sie eben auch schnell wieder neu abholzen kann. Ein wirklich lebender Wald, der ist so einfach unmöglich. Auch sind diese Monokulturen viel leichteres Opfer für Käfer beispielsweise oder andere Schädlinge. Und zudem werden insbesondere Tannen sehr dicht gepflanzt, damit später eben mehr Holz geschlagen werden kann. Und diese Tannen wachsen dann wirklich dicht an dicht und machen es größeren Tieren beinahe unmöglich, hindurchzukommen. Für Rentiere ist das ein großes Problem. Diese finden auch keine Flechten mehr auf den Bäumen, von denen sie sich aber hauptsächlich ernähren, weil der Wald eben viel zu jung ist und erst auf alten Bäumen, da entwickeln sich allmählich Flechten. So hat der Wald keine Möglichkeit, sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte zu entwickeln, Flechten auszubilden und damit fehlt den Rentieren eine ganz, ganz wichtige Nahrungsgrundlage. Grundsätzlich finden die Rentiere im Norden Schwedens kaum mehr zusammenhängende Waldgebiete, durch die sie dann im Herbst und Frühjahr, als wenn sie ihre Wanderzeit haben, durch die sie dann wandern könnten. Die Herden werden deswegen immer kleiner. Früher gab es oftmals Herden von mehreren tausend Tieren. Das gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr. Und oftmals müssen die Tiere dann auch mit Lastwägen von einem Gebiet zum nächsten gebracht werden. Das heißt, sie können nicht mehr selber wandern, sondern müssen also umgezogen werden. Und da ist es dann wie so oft mit den Samen. Auf dem Papier genießen sie als letztes indigenes Volk Europas besonderen Schutz. Wenn ihre Interessen aber mit denen der schwedischen Wirtschaft kollidieren, egal ob es jetzt um die Forstwirtschaft geht oder um den Bergbau, dann sind die Interessen der Samen plötzlich nicht mehr ganz so wichtig und werden oftmals übergangen. Das ist leider ein großes gesellschaftliches Problem in Schweden. Kahlschlag, das kann man also folglich festhalten, ist für die Biodiversität, für die Artenvielfalt, für die Rentierzüchter ein echtes Problem. Und deswegen fordert die EU auch, dass man das Kahlschlagverfahren, wenn möglich, nicht anwenden sollte. In Deutschland beispielsweise ist das Verfahren ganz, ganz streng limitiert. Da darf nur ein ganz kleiner Teil eines Waldes mit dem Kahlschlagverfahren abgeholzt werden. In Schweden hingegen wird es fast ausschließlich angewendet. Und dabei dringen die Holzfirmen immer weiter in bisher naturbelassene Wälder vor. Das heißt, die nutzen nicht mehr nur die Wälder, die sie selber dann irgendwie, also so Waldplantagen, die sie selber angelegt haben, sondern eben auch sehr alte Wälder werden da immer mehr abgeholzt. Ja, jetzt haben wir viel über irgendwie die Waldunternehmen gesprochen, aber was sagen denn diese Firmen dazu? Eine ist dabei besonders im Fokus, das ist SCA, das ist der größte private Waldbesitzer Europas. Nicht der größte Waldeigentümer in Schweden, das ist Svea Skog AB, das ist eine Holzfirma in staatlichem Besitz, aber bei den privaten Waldbesitzern, da ist SCA der größte. SCA steht für Svenska Cellulosa AB, verwaltet in Nordschweden 2,6 Millionen Hektar Wald, also riesige Flächen, und bearbeitet damit ungefähr 10% allen Waldes in Schweden, der produktiv genutzt wird. Auch im Baltikum besitzt das Unternehmen große Waldareale und es produziert verschiedene Holzprodukte, liefert Holz für den Hausbau, stellt Papier, Pappe, Verpackungsmaterialien und so weiter her. Und SCA und andere große Holzunternehmen, die argumentieren, dass der Kahlschlag notwendig sei, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden und auch Arbeitsplätze in ländlichen Regionen zu sichern. Sprich, mit der Kahlschlagmethode kann man viel Holz effektiv und billig schlagen und das ist natürlich dann irgendwie für das Unternehmen gut, das kann Arbeitsplätze damit einrichten, sichern und deswegen ist es wichtig. Das zweite wesentliche Argument der Unternehmen ist, dass sie nachhaltige Forstwirtschaft angeblich betreiben. Sie sagen, dass die dichtere Bepflanzung dafür sorge, dass mehr Bäume als früher in Schweden stehen und dass die neuen Bäume ja wieder Kohlenstoffdioxid speichern würden. Und schließlich sei es auch nachhaltig, weil Holz eben für die Holzbauweise bei neuen Häusern genutzt werde. Und da wird viel CO2 in den Häusern gespeichert, es wird weniger Beton genutzt, der ja nachweislich sehr klimafeindlich ist. Und das wird eben nicht genutzt oder weniger genutzt und deswegen sei Holz nachhaltig. Und das letzte Argument, das ist natürlich durchaus stichhaltig und auch korrekt. Holzbauweise ist nachhaltiger als Betonbauweise. Allerdings wird nur etwa 20% der Holzernte für den Hausbau genutzt. Das heißt, nur jeder fünfte Baum geht dann wirklich in den Hausbau. Und der große Rest, der geht in die Produktion von Papier, von Pappe, von Verpackungsmaterialien, Sperrholz und andere Dinge, die wahrscheinlich alles andere als langlebig und damit nachhaltig sind. Das heißt, da ist eher das Problem, dass wir ganz, ganz viele so Wegwerf- oder einmalige Produkte mit dem Holz produzieren und das ist dann eben nicht mehr nachhaltig. Und auch die Argumente der dichteren Bepflanzung und dass neue Bäume ja wieder CO2 speichern würden, die greifen deutlich zu kurz. Denn die dichte Bepflanzung ist zum Beispiel, habe ich ja gesagt, für Rentiere ein Problem. Es sind zudem ganz häufig Monokulturen mit all den vorher genannten Problemen. Und ja, Bäume speichern vielleicht irgendwann wieder CO2. Vielleicht haben sie irgendwann mal in 150 Jahren eine gleiche CO2-Bilanz wie ein bereits stehender Baum. Aber es dauert eben. Und das CO2 muss aber jetzt eingespart werden, will man die Klimaziele einhalten und nicht erst in 50 oder 100 Jahren. Diese Zeit haben wir gerade nicht. Das heißt, so zu argumentieren ist einfach ja nicht schlüssig. Also wenn viele Bäume gefällt werden und dafür neue angepflanzt werden, dann wird eben zunächst einfach weniger CO2 gespeichert. Und so zeigen auch neue Studien, dass die Speicherfähigkeit der schwedischen Wälder in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark, besorgniserregend stark nachgelassen hat. Ja, jetzt haben wir einmal die Umweltschützer, Rutte Skogen beispielsweise. Wir haben die Unternehmen und dass deren Position irgendwie konträr erscheint, das verwundert auch nicht so sonderlich. Also am besten Wissenschaftler fragen. Die Süddeutsche Zeitung, die berichtete letztens ebenfalls über den Zustand der schwedischen Wälder. Und in diesem Artikel kam Anders Ahlström, der ist Professor für Ökosystemwissenschaften an der Universität in Lund, zu Wort. Und er sagte gegenüber der SZ, zwischen 2008 und 2023 wurden die alten Naturwälder in Schweden prozentual gesehen 6-mal so schnell abgeholzt wie der Urwald im brasilianischen Amazonas. Etwa 20% aller Kahlschläge seit 2003 haben zudem in sehr alten Wäldern stattgefunden. Also wo eben alter Wald mit alten Bäumen gerodet wird. Und, so Ahlström weiter, wenn wir so weitermachen, ist bis 2070 außerhalb der Naturschutzgebiete kein alter Wald mehr übrig. Das ist also die wissenschaftliche Perspektive und die widerspricht somit also den Argumenten der Holzunternehmen. Nun könnte man einwenden, dass ja alle relevanten schwedischen Holzunternehmen FSC zertifiziert sind. Dieses Zertifikat FSC soll eine nachhaltige Forstwirtschaft garantieren und dabei besonders schützenswerte und alte Wälder von der Abholzung schützen. SCA, also das Unternehmen, steht immer wieder in der Kritik, eben auch Wälder abzuholzen, die eigentlich laut FSC-Zertifikat geschützt werden sollten. Beispielsweise wurde im Frühjahr bekannt, dass das Unternehmen bei Sollefteå ein riesiges Waldstück abholzte, auf dem auch Tannen und Kiefern standen, die 200 bis 300, in einem Fall sogar 350 Jahre alt waren, also sehr alte Bäume. Gemäß FSC dürfen jedoch keine Bäume gefällt werden, die älter als 180 Jahre alt sind. Auf Anfrage teilte dann das Unternehmen Dagens Nyheter der Zeitung Lapidar mit: Det urval som görs är en mänsklig bedömning och blir i genomsnitt bra, men sällan helt perfekt. Die Auswahl, also welche Bäume gefällt werden, ist eine Beurteilung durch Menschen und fällt normalerweise gut aus, aber selten ganz perfekt. Ja, also Einsicht, dass man hier vielleicht falsch gehandelt hat, die sähe anders aus. Ja, also wirklich eine ganz, ganz schlechte Entschuldigung. Es ist eigentlich gar keine Entschuldigung. Es ist einfach nur so, ja, es war halt nicht ganz perfekt, wie wir gehandelt haben, aber so ist es eben. Und weiter geht's. Das heißt, Einsicht hat man hier nicht. Und das ist eigentlich nur konsequent, dass SCA nun angekündigt hat, aus dem FSC-Zertifikat auszusteigen. Ist zumindest ehrlich. Aber es zeigt eben auch, was das Unternehmen von Nachhaltigkeit hält. Auch wenn es selber stets betont, dass man an nachhaltigen Zielen festhalte. Aber wenn es hier aussteigt, dann ist es doch ein sehr, sehr klares Zeichen, dass einem die Nachhaltigkeitsziele völlig egal sind. Ja, gibt es also keine Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Situation der schwedischen Wälder? Eher weniger. Da muss man, glaube ich, echt eher pessimistisch sein. Und ich bin da eher pessimistisch. Die großen Unternehmen, die zeigen sich sehr unbeirrt und halten am Karl Hücke, also am Kahlschlag, trotz aller Kritik fest. Viele Experten fordern, dass Schweden da irgendwie auf Methoden wie selektive Holzernte oder gemischte Waldwirtschaft umschwenken muss, dass es einfach nicht anders geht, weil diese Methoden erlauben würden, den Wald zu nutzen, ohne seine Strukturen und die Biodiversität zu zerstören. Das heißt, es geht ja auch. Man kann durchaus so Wald nutzen. Aber das ist eben teuer und verringert die Menge, die aus einem Wald herausgeholt werden kann. Damit wären Profite in Gefahr. Und für die Holz- und Waldindustrie ist es damit keine Option. Jetzt könnte sie natürlich von der Politik zu einer anderen Bewirtschaftung der Wälder gezwungen werden. Da kann man ja Gesetze erlassen. Das wäre ja eigentlich kein Problem. Aber da haben wir eben das nächste Problem. Die Politik der rechtskonservativen Regierung unter Ulf Kristersson, die lässt überhaupt nicht erkennen, dass dies ihr in irgendeiner Weise wichtig wäre. Zwar bekennt sich auch die Regierung auf dem Papier ständig zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz und sagt, wie wichtig das ist. Die tatsächliche Politik sieht aber komplett anders aus. Schweden ist da, das habe ich eingangs erwähnt, vom absoluten weltweiten Vorreiter in Klimapolitik. Also es war wirklich ein Vorbild auch für viele Länder. In ganz kurzer Zeit zu einem Land geworden, das die CO2-Emissionen in die Höhe treibt, statt sie zu senken. Und das Naturvårdsverket schrieb vor wenigen Wochen, dass Schweden sämtliche, wirklich sämtliche Klimaziele verfehle, wenn es so weitermacht wie in den letzten Jahren. Dieser Bericht wurde vorgelegt und Klimaministerin Romina Pourmokhtari, die scheint das nicht im geringsten zu interessieren. Sie sagte daraufhin nur, dass im nächsten Jahr die Emissionen schon wieder sinken werden. Ohne aber nur einen einzigen Hinweis darauf zu geben, warum das denn geschehen soll. Weil alles ja gerade in die andere Richtung geht, aber sie sagt einfach, das wird im nächsten Jahr anders werden. Und da merkt man doch, es ist auch ein bisschen schamlos, würde ich sagen, wie diese Klimaministerin hier auftritt und wie ihr das Klima ganz offensichtlich ziemlich egal ist. Also von politischer Seite ist ein Schweden für den Wald keine Hilfe in Sicht. Bleiben letztendlich die Bürgerinnen und Bürger? In Schweden, da gibt es ja schon eine tief verwurzelte Tradition des Umweltschutzes. Und auch der Wald eben ist Teil der nationalen Identität, ist den meisten Menschen wirklich wichtig. Und deswegen gerät auch die Kahlschlagpolitik der Holzunternehmen und die Auswirkungen auf die Wälder, die Natur, das Klima schon zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Es wird immer mehr debattiert. Der Widerstand wächst auch. Auch der Widerstand beispielsweise der Samen dagegen. Aber das ist alles noch in recht überschaubarem Maß. Und dann ist natürlich auch noch das Faktum, dass die Holzindustrie wichtig für die schwedische Wirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze ist. Und das ist natürlich schon ein Argument natürlich auch für viele. Ja, aber es muss eben erkannt werden, dass die schwedischen Wälder nicht nur ein wirtschaftlicher Wert sind, sondern eben auch ein ökologisches Erbe, das für kommende Generationen erhalten werden sollte. Wenn der Kahlschlag weiterhin so ungebremst voranschreitet, dann sind irreversible Schäden für den Wald und seine Tiere eigentlich vorprogrammiert und fürs Klima sowieso. Also, insgesamt muss man schon sagen, der Kahlschlag in den schwedischen Wäldern ist eine ökologische Tragödie. Das kann man, glaube ich, genauso festhalten, auch wenn die Unternehmen das natürlich ganz anders sehen. Aber sie sind eben auch so ein Symptom für eine Gesellschaft, die so die langfristigen Folgen ihres Wirtschaftens nicht immer so wirklich ausreichend bedenkt. Wo man irgendwie dann vielleicht doch was kritisch sieht und sagt, es ist nicht so ganz optimal, aber dann irgendwie kurzfristige Ziele, wirtschaftliche Interessen gewichtiger sind als ökologische Aspekte. Und das ist ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem von Schweden, sondern von sehr, sehr vielen Ländern, sehr, sehr vielen Gesellschaften. Aber die Zeit für ein Umdenken, die sollte jetzt so langsam kommen, bevor es da zu spät ist. Ja, so viel zum schwedischen Wald und zum Kalhygge, dem Kahlschlag. Wie immer bei solchen Themen, wo es um auch Negatives geht, wo es um Kritik geht, da gehen die Meinungen mit Sicherheit auseinander. Es gibt mit Sicherheit auch viele, die das anders sehen, die sagen, die Forstwirtschaft in Schweden, die sei vorbildlich, weil es werden ja ständig neue Bäume auch wieder angepflanzt. Egal, welche Position du vertrittst, ich freue mich da sehr über deine Rückmeldung. Egal, ob du sagst, ja, ich stimme dieser These, dass der Kahlschlag eine ökologische Tragödie ist, zu. Oder auch wenn du es anders siehst, schreib gerne. Ich freue mich wirklich sehr über deine Rückmeldung, deine Meinung, vielleicht auch noch weitere Aspekte, die ich jetzt so noch nicht berücksichtigt habe. Geh da gerne in Austausch. Also auch Kritik kann ich sehr gut ab. Aber die Kritik sollte natürlich fundiert sein und nicht einfach irgendwie pauschal rausgehauen werden. Das ist dann vielleicht was Wichtiges. Ja, so viel zu dieser Schweden-kritischen Folge. Es werden mit Sicherheit auch noch weitere kommen. Immer mal wieder taucht doch mal ein kritisches Thema auf. Das habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Auch wenn die positiven Themen, die positiven Episoden immer in der Mehrheit bleiben werden, weil ich Schweden eben im Kern sehr liebe, sehr schätze, sehr faszinierend finde und das soll eben auch vor allen Dingen transportiert werden. In diesem Sinne, hat es so bra. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.